Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 9. Mai und bei mir sind Michaela Tix und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Ja, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
So, schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt letzte Woche hier die Stellung gehalten. Meine Osterpause war ungeplant etwas länger als ursprünglich gedacht, aber umso mehr freue ich mich jetzt heute wieder dabei sein zu können.
Ich glaube, wir freuen uns auch, dass du wieder dabei bist. Und wenn ich jetzt sagen würde, du hast gar nicht viel verpasst, dann wäre das nicht ganz die Wahrheit, glaube ich. Aber das hast du bestimmt auch schon selber gemerkt. Ich denke jetzt vor allem an Regierungsbildung, Amtseinführung, Katharina Reich und so weiter. Das sind ja Themen, die dich als Berliner eigentlich, denke ich mal, total beschäftigen müssten. Und da hattest du jetzt, nehme ich mal an, auch ein bisschen was du dir, wo du dich noch mal ein bisschen beschäftigt hast, oder?
Ja, definitiv. Die Schonfrist war nicht lange, weil es ging ja gleich mit viel Spektakel los in dieser Woche. Das gesamte Berliner Team von Energate war natürlich irgendwie gut beschäftigt, so wie alle Medien, glaube ich. Ja, es war ja sehr, sehr viel zu lesen, zu sehen, zu hören über alle Kanäle, über das, was ab Dienstag in Berlin passiert ist mit der Kanzlerwahl von Friedrich Merz. Es hat am Ende geklappt. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile bekannt. Er war jetzt trotzdem der Erste im 10. Anlauf, der 2 Wahlgänge benötigt hat. Friedrich Merz ist jetzt der 10. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der 4. gesamtdeutsche Bundeskanzler. Und man hat da durchaus gemerkt, da war niemand so richtig drauf vorbereitet, denn es war wirklich turbulent am Dienstag im Bundestag. Wir haben das hier aus Berlin natürlich auch live im Detail verfolgt und niemand wusste so richtig, was passiert eigentlich. Auch wir wussten nicht, was passiert. Wird nochmal gewählt am gleichen Tag, am Dienstag, wird am Mittwoch gewählt, wird vielleicht sogar am Freitag gewählt. Unser Kollege Carsten Kloth, der jetzt verdientermaßen heute einen Brückentag hat, gestern war ja Feiertag in Berlin, der wusste dann auch nicht so richtig, klappt das irgendwie mit dem Brückentag, weil er die Geschichte insgesamt gecovert hat. Also es war sehr, sehr turbulent und am Ende des Tages, ja, spannend, hat es dann am Dienstag noch geklappt, aber nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und die ist ab jetzt in der neuen Legislaturperiode nur mit, wenn man die AfD ausnimmt, mit allen anderen Parteien möglich, sprich auch mit Grünen und Linken. Und ja, da musste vor allem die Union auf jeden Fall über eine ordentliche Hürde springen, damit das Ganze dann noch geklappt hat.
Also ich glaube, der Gashandel hat auch, also es war voll witzig, mein Kollege, der Herr Luhmann, der guckt sich immer die Gaspreise an. Es gab wirklich im Handel tatsächlich einen Merz-Effekt, wurde es dann unter den Händlern genannt. Erstmal, als die Wahl nicht geschafft wurde, gingen die Gaspreise runter und dann, als dann doch nachmittags ist dann irgendwie in trockenen Tüchern war, da zogen die Energiehandelspreise auch wieder an.
Naja, parallel, glaube ich, ist der DAX erstmal ein Stück zurückgegangen, kam dann auch wieder zurück, weil natürlich so eine politische Unsicherheit jetzt gerade in Deutschland, wir haben ja hier schon so lange einen Stillstand, gerade bei den großen Herausforderungen, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch, natürlich sehr problematisch. Ja, deshalb war natürlich auch der Unmut relativ groß, dass die Kanzlermehrheit im ersten Wahlgang nicht zustande gekommen ist. Von den 328 Unions- und SPD-Abgeordneten waren es ja im ersten Wahlgang nur 310, die für ihn gestimmt haben, also 18 haben sich dagegen entschieden. Auch im zweiten Wahlgang fehlten dann nochmal 3. Klar, es ging die große Frage los, wer war's, aber das wird wahrscheinlich nie geklärt werden. Und wenn man auf die 3 Parteien guckt, die jetzt die Koalition bilden, gibt es wahrscheinlich auch in jeder Reihe irgendwie bestimmte Gründe, warum der eine oder die ein oder andere nicht für Merz gestimmt hat. In der SPD ist sicherlich noch der Ärger über die vorangegangene Abstimmung der Union mit der AfD, in der Migrationspolitik für Ärger. Bei der CDU gab es ja auch viel Kritik am Aufweichen der Schuldenbremse, auch an der Personalauswahl durch jetzt Kanzler Merz. Und die CSU, die macht ja immer ihre eigenen Spielchen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weilte nicht in Berlin bei der Kanzlerwahl, sondern aus München, hat dann aber dort gleich mal eine Pressekonferenz einberufen nach dem ersten Wahlgang. Also da geht es so ein bisschen weiter wie sein Auftritt bei der Bekanntgabe des Koalitionsvertrags, wo er eigentlich mehr geflaxt hat, als sich seriös gezeigt hat. Also man weiß es nicht, wer es war, man wird es auch nie wissen. Ja, aber es war turbulent, doch trotzdem, jetzt beginnt die Regierungsarbeit.
Das heißt, wir wissen ja, dass es eine Ministerin gibt für Wirtschaft und Energie, die jetzt vielleicht auch sich den Staat ein bisschen anders vorgestellt hat. Aber inzwischen ist sie ja in Amt und Würden und es gab eine Amtsübergabe mit ihrem Vorgänger Robert Habeck. Und was man gehört hat, gab es da ja vor allem persönliche Töne. Das heißt, da durfte dann der Wahlkampf auch inhaltlich so langsam zu Ende kommen. Chris, was hast du inhaltlich mitgenommen aus dieser Amtsübergabe?
Ja, erstmal Ruben, du hast total recht. Auch Katharina Reiche wird sich ihren Staat wahrscheinlich anders vorgestellt haben, weil ursprünglich sollte die Amtsübergabe im Bundeswirtschaftsministerium schon am Dienstagnachmittag stattfinden. Das Ganze hat sich dann verschoben auf den Folgetag, auf den Mittwoch. Und ja, Katharina Reiche ist ja natürlich keine Newcomerin im Politikumfeld. Sie war jetzt zuletzt ja bei der Ehrentochter Westenergie einige Jahre tätig, davor als Hauptgeschäftsführerin des Stadtwerkeverbandes VKU. Allerdings hat sie von 1998 bis 2015 ja auch schon ohnehin eine politische Karriere hinter sich. Also seit 1998 war sie schon im Bundestag. In den letzten Jahren dieser Zeit war sie unter anderem Staatssekretärin im Umweltministerium und später dann auch noch im Verkehrsministerium. Sie bringt also beides zusammen. Sie bringt das politische Know-how mit, aber eben jetzt auch die Sach- und Fachkenntnis aus dem Energiebereich. Und da hat sie als erstes großes Thema die Versorgungssicherheit aufgerufen im energiepolitischen Bereich. Es geht um den Neubau von Kraftwerken, von steuerbaren Gaskraftwerken. Es geht aber natürlich auch um eine bessere Steuerung des erneuerbaren Ausbaus. Da hat sie ihre klaren Schwerpunkte gesetzt und Katharina Reiche war jetzt in dieser Woche auch schon unterwegs, hat bei ersten Veranstaltungen und Tagungen gesprochen und hat dabei auch erste Schritte zur Strompreisreduktion schon vor dem Sommer angekündigt. Also das heißt, lange Schonfrist wird sie nicht haben, denn einerseits gibt es ja die großen energiepolitischen Herausforderungen, aber andererseits eben auch die wirtschaftspolitischen Herausforderungen, die mindestens genauso groß sind, wahrscheinlich eben noch viel größer. Also da steht einiges auf dem Zettel.
Was ich ganz interessant fand bei ihrem Antritt, bei ihrer Amtsübergabe, ist, dass sie selbst schon vorher gesehen hat und das auch geäußert hat, dass es schwierige Diskussionen mit der EU-Kommission bei vielen ihrer Vorhaben geben wird. Ich finde es durchaus bemerkenswert, dass eine neue Ministerin bei sozusagen ihrem ersten öffentlichen Auftritt direkt diese Dimension mitdenken muss. Das zeigt schon, welchen Stellenwert die EU-Politik auch in allen politischen Vorhaben inzwischen hat. Und auch, dass wir uns bei einigen Vorhaben, ich denke an den Industriestrompreis, Kapazitätsmarkt und so weiter, das ist alles, da spielen die EU-politischen Vorgaben eine ganz große Rolle. Und Katharina Reiche zieht sich da offenbar schon die Boxhandschuhe an für ihren nächsten Aufenthalt in Brüssel. Das werden schwierige Diskussionen, sagt sie selber.
Ja, vielleicht sind es die Boxhandschuhe, aber vielleicht sind es auch schon ein Stück weit die Samthandschuhe, weil sie vielleicht auch schon versucht, die EU-Kommission auf ihren Kurs zu bringen, indem sie sagt, ja, sie weiß natürlich, dass es schwierig ist, aber es ist Eile geboten. Wir erinnern uns daran, schon vor der erneuten Bundestagswahl war das Thema Kraftwerksausschreibung eine lange, lange Hängepartie wegen schwieriger Abstimmungen mit der EU-Kommission. Und die neue schwarz-rote Koalition hat ja in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, bis 2030 sollen die Kraftwerke stehen. Das ist natürlich ein super, super ambitionierter Zeitplan, eher unrealistisch als wirklich realistisch und umsetzbar. Und das kann nur funktionieren, wenn jetzt tatsächlich in diesem Jahr noch die ersten Ausschreibungen stattfinden würden. Und das heißt, da müsste die EU-Kommission sehr, sehr schnell grünes Licht geben. Da darf man gespannt sein, ob das wirklich klappt. Es gibt ja noch eine Alternative, die auch in der Diskussion war. Wenn das mit den neuen Kraftwerken nicht so schnell klappt, dann gucken wir doch mal auf die alten Kraftwerke, die wir noch haben, größtenteils Kohlekraftwerke, die sogenannten Reservekraftwerke. Da gab es schon viel Aufregung, viel Kritik an einem Satz, der im Koalitionsvertrag auch drinsteht, dass die möglicherweise für den Markt wieder reaktiviert werden könnten. Ruben, du hattest in dieser Woche auch ein Gespräch dazu. Wie ist denn der Stand?
Ja, den Satz, den du ansprichst, dass Reservekraftwerke wieder zur Glättung von Strompreisspitzen zum Einsatz kommen sollen, der hat viele beim Lesen des Koalitionsvertrags durchaus überrascht. Das hatte sich nicht angekündigt, ist jetzt auch kein politisches Instrument, was im Mittelpunkt der aktuellen Agenda steht. Der Vorschlag kommt ursprünglich von der STEAG, Kraftwerksbetreiber mit Sitz in Essen, die mit dieser Idee an die Öffentlichkeit gegangen sind. Der Vorschlag sieht vor, dass wenn der Strompreis im Day-Ahead-Handel einen gewissen Schwellenwert überschreitet, zum Beispiel 150 Euro die Megawattstunde, dass dann im Folgetag die Reservekraftwerke für den Handel zugelassen sind. Eigentlich sind sie das ja nicht. Kuriose daran ist, dass dieser Vorschlag eigentlich in der Branche weitgehend auf Ablehnung gestoßen ist. Da war die Rede von einer Marktverzerrung, da war die Rede davon, dass von einem Vertrauensbruch in diejenigen, die in Flexibilitäten jetzt investieren, denn Flexibilitäten profitieren ja nun mal von Strompreisen. Also die STEAG hat wenig Mitstreiter für ihren Vorschlag gefunden, auch nicht unter den Betreibern von Reservekraftwerken. Also Unternehmen, die selbst Kraftwerke in der Reserve haben, selbst die waren nicht überzeugt, obwohl sie damit ja vielleicht ein bisschen was mitverdienen können.
Ruben, du hast ja die Gelegenheit gehabt, auch mit der STEAG selbst zu sprechen. Was waren denn also die Aussagen oder die Argumentation für den Vorschlag?
Ja, also es war erstmal sehr interessant zu sehen, dass die STEAG die Argumente, die die Gegenseite vorgebracht haben. Also wir hatten ein Interview mit Georg Stamatelopoulos von der NBW, der von einem Irrweg gesprochen hat. Auch Stefan Dohler von der EWE hat sich ganz klar dagegen geäußert. Die STEAG hat sich mit diesen Gegenargumenten sehr, sehr genau auseinandergesetzt. Und sie haben sich die Zeit genommen in einem Gespräch. Ich saß zusammen mit mehreren Beteiligten von der STEAG, unter anderem mit dem CEO Andreas Reiche. Und die haben sich wirklich die Zeit genommen, sich all diese Argumente anzuschauen und sind zu dem Ergebnis gekommen, die lassen sich eigentlich alle entkräften. Denn die Flexibilitäten beispielsweise, um auf das Thema nochmal einzugehen, sind gar nicht in ihrem Geschäftsmodell so stark abhängig von diesen extremen Preisspitzen. Ja, wenn wir beispielsweise auf Batteriespeicher gucken, deren Geschäftsmodell besteht darin, im Tagesverlauf Erzeugung zu shiften aus den Mittagsstunden in die Abendstunden beispielsweise. Das hat mit diesen extremen Preisspitzen, die vor allem ja im Winter auftreten, gar nicht so viel zu tun. Und so weiter und so fort. So sind wir wirklich jedes einzelne Argument durchgegangen, bis hin sogar zu dem Argument, dass es wieder mal an der Stelle auch schwierige Diskussionen mit der EU-Kommission geben könnte. Stichwort Beihilferecht. Auch da meinte Andreas Reichel, das ist lösbar, und hat beispielsweise verwiesen auf das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz, was ein ähnlicher Markteingriff ist. Und in dem Kontext ist wichtig, dass diese Eingriffe in den Markt immer zeitlich begrenzt stattfinden. Und Chris, du hast es eingangs gesagt, die Reaktivierung der Reservekraftwerke ist natürlich zeitlich begrenzt, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, wo Kraftwerke aus den Auktionen, die kommen sollen, dann deren Rolle übernehmen können.
Ja, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, weil so, wie wir zwischenzeitlich erfahren haben, war das ja einer der Sätze, der schon im Sondierungspapier von Union und SPD stand und in den Verhandlungen waren diese Sätze heilig. Die durften also dann im späteren Koalitionsvertrag nicht mehr rausgestrichen werden. Katharina Reiche ahnte wahrscheinlich noch gar nichts von ihrer neuen Funktion, als dieser Satz formuliert worden ist. Und ja, wir dürfen gespannt sein, wie sie damit umgeht. Natürlich auch mit vielen anderen Fragen und welchen Kurs sie insgesamt in der Energiepolitik einschlägt. Sie hat bei der Amtsübergabe von einem Realitätscheck gesprochen, der jetzt ansteht. Das klingt durchaus nach einem neuen Kurs und der zeichnet sich auch schon ein Stück weit ab bei Personalentscheidungen im Bundeswirtschaftsministerium. Klar ist, dass die verbeamteten Staatssekretäre, vor allem der für Energie zuständige Philipp Nimmermann, in den neuen CDU-geführten Ministerium nicht mehr dabei sein werden. Aber auch auf der Abteilungsleiter-Ebene gibt es schon einige Weichenstellungen. Da werden einige prominente Namen, mit denen wir uns in den letzten Jahren regelmäßig ausgetauscht haben, dann künftig im Tableau womöglich nicht mehr stehen. Dafür ein neuer Name, nämlich eine Kandidatin für den Posten der Energiestaatssekretärin ist Stefanie von Ahlefeld. Der Name sagt vielleicht nicht allen etwas, aber sie ist auch nicht ganz unbekannt, denn sie ist immer mal wieder schon seit vielen Jahren im Wirtschaftsministerium tätig. War bereits von 2019 bis 2022 als Leiterin der Abteilung Energiepolitik für Strom und Netze im Bundeswirtschaftsministerium tätig, damals unter Peter Altmaier. Davor wechselte sie immer mal wieder zwischen Funktionen in der Bundestagsfraktion, unter anderem für Carsten Linnemann, der ja nicht den Posten des Wirtschaftsministers übernehmen wollte, aber auch mal war tätig für Michael Fuchs. Der eine oder andere erinnert sich womöglich auch. Auch ein Politiker, der die Energiewende sehr kritisch betrachtet hat. Und das sagt man auch Stefanie von Ahlefeld nach, dass sie auch damals in ihrer Zeit unter Peter Altmaier einige Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, die die Energiewende eher ausgebremst haben als beschleunigt haben. Zum Beispiel eine ziemlich restriktive Abstandsregel für Windräder zu Wohngebäuden. Also da darf man gespannt sein. Sie wurde damals dann unter Minister Habeck und Staatssekretär Greichen relativ schnell verabschiedet. Das ist jetzt ein Name, der gehandelt wird, aber es gibt noch weitere Namen. Da dürfte einiges passieren in den nächsten Wochen.
Also ich habe noch gehört bzw. gelesen, wo du Namen ansprichst. Frank Wetzel ist bislang Gruppenleiter für nationale und internationale Wirtschaftspolitik im Bundeskanzleramt. Ist mir persönlich nicht bekannt, aber kursiert ebenfalls. Genauso wie der Name Thomas Steffen, der bislang Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium ist. Oder auch Christian Schmidt, aktuell Referatsleiter Energiepolitik im Kanzleramt auch. Also da ist ein bisschen was in Bewegung und es ist offenbar auch noch nicht ganz klar, beziehungsweise offiziell natürlich auch noch nicht. Aber wovon wir ausgehen können, ist, dass die bisherigen Staatssekretäre zu großen Teilen alle ihr Amt nicht behalten werden. So ist es, glaube ich, auch üblich, dass ein neuer Minister oder in dem Fall eine neue Ministerin ein neues Personal mitbringt. Da sind wir mal gespannt, wann es da tatsächlich Personalentscheidungen gibt.
Das wird wahrscheinlich relativ zeitnah jetzt erfolgen. Gut, kommen wir zu einem zweiten Thema und von Berlin blicken wir nach Brüssel. Wir waren gerade schon am Rande in Brüssel und da gab es in dieser Woche eine Entscheidung zu den russischen Gasimporten. Gegen viele Erzählungen strömt ja doch immer noch relativ viel russisches Gas in die EU und dem will die EU-Kommission jetzt in den nächsten Jahren einen Riegel vorschieben. Michaela, was ist da genau geplant?
Ja, also ich glaube, das war ein wirklich knaller Tag für die Gashändler am Dienstag. Den März-Effekt haben wir ja auch schon eingangs erwähnt, runter und hoch. Und dann war noch der Dienstag die Bekanntgabe der Roadmap von der EU-Kommission. Ja, worum geht's? 26 Milliarden Kubikmeter Gas fließen noch tatsächlich in viele EU-Mitgliedsländer. Auch die SEFE, also das deutsche Staatsunternehmen, bezieht immer noch über einen langfristigen Altvertrag LNG. Das ist ja kein unbekanntes Geheimnis. Was wir jetzt sehen, ist tatsächlich, dass jetzt versucht wird, EU-Kommissar Dan Jurgensen hat jetzt einfach angekündigt, Ende 2027 ist Schluss. Das heißt, 2028 soll kein Gas mehr fließen, sowohl Pipeline-Gas als auch LNG-Gas. Das soll in zwei Schritten passieren. Einmal haben wir vor uns jetzt im Laufe dieses Jahr, dass der Kurzfristhandel verboten werden soll, also bis Ende dieses Jahres, und dass auch keine neuen Verträge im Kurzfristhandel mehr abgeschlossen werden dürfen. Zweiter Step und wahrscheinlich auch der kniffligere Teil der Aktion sind die Langfristverträge. Das ist noch ungefähr so zwei Drittel, würde ich mal sagen, oder hat die EU-Kommission ausgerechnet, der Mengen, die noch reinfließen. Das sind Langfristverträge, auch SEPA zum Beispiel ein aus dem LNG Yamal Terminal. Bisher ist da die Aussage, das sind Take-or-Pay-Verträge, da können wir nicht raus, da gibt es rechtliche Unsicherheiten. Genau, und da ist die Argumentation der EU aber, doch, das geht. Wir können uns auf höhere Gewalt berufen. Wird bestimmt auch ein Thema von Anwälten jetzt sein, mit dem wir uns bestimmt in den nächsten Wochen auch nochmal unterhalten werden, wie denn das so möglich ist. Also da ist die Spannung groß, wie das denn aussehen soll.
Vielleicht muss man dieses Take or Pay nochmal ganz kurz erläutern. Das heißt, es gibt langfristige Lieferverträge, da sind Abnahmemengen drin fixiert. Und wenn dieses Gas nicht abgenommen wird, kann es dem Lieferanten eigentlich fast egal sein, weil bezahlt werden muss trotzdem. Das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon. Wie es umzugehen mit diesen langfristigen Lieferverträgen. Das war eines der Argumente, warum Österreich weiterhin russisches Erdgas bezogen hat, bis die russische Seite die Lieferung dann eingestellt hat. Aber das ist eben tatsächlich juristisch eine ordentliche Herausforderung.
Die SEFE tatsächlich hat auch selbst gesagt, also wir haben natürlich nachgefragt, ne? Erste Frage in Richtung des Staatskonzerns. Wie seht ihr das? Wie geht ihr mit dieser, ist es denn jetzt tatsächlich möglich, da rauszukommen? Da war die Aussage ein bisschen dünnlippig. Wir analysieren erstmal intern. Bisher war die Argumentation immer, wir kommen da nicht raus und wenn wir rauskommen, müssen wir dann bezahlen und diese Gelder, das heißt, das Gas wird nochmal verkauft und das Geld würde ja auch die russische Wirtschaft unterstützen. Ne? So war die Argumentation bisher. Wenn es tatsächlich einen Hebel gäbe, da rauszukommen, dann würde das vielleicht die Sache würde in einem anderen Licht aussehen lassen. Zweite große Frage, die natürlich rauskam, was macht das mit den Preisen im Markt? Mhm. Da ist die Aussage der EU-Kommission, wird gar nicht so schlimm, vielleicht manche befürchten. Am Tag selber ging der Gaspreis absurderweise, wie auch Händler gesagt haben, um 1,60 Euro nach oben. Aber das Kalenderjahr 2028, wo es ja eigentlich kein Gas mehr fließen soll, ist eigentlich gleich geblieben. Das war ein bisschen paradox, haben uns auch ein bisschen die Augen gerieben. Aber die Frage ist natürlich, was macht es mit den Preisen? Und da hat die EU-Kommission zwei Argumente. Einmal, wir werden Gas ohnehin einsparen im Rahmen des Aktionsplanes. Das könnte einen Effekt auslösen von 40 bis 50 Milliarden Kubikmeter bis 2027. Nochmal kurz zur Erläuterung. Also aktuell stehen die Importe bei 26 Milliarden Kubikmeter. Zweites großes Argument, auch im LNG-Markt immer wieder heiß diskutiert, ob es wirklich so kommt, LNG-Schwemme. Das heißt, wir erwarten ab 2027, 2028, dass sehr viel mehr Tanker Richtung Europa fahren und auch unsere LNG-Terminals voll machen, sodass die Argumentation heißt, A, wir sparen Gas ein, aber B, es kommen auch sehr viele LNG-Einfuhren in Europa an. Das heißt, es wird ausgeglichen. Das wird gar nicht so viel einen großen Effekt auf die Preise haben. Da wird man natürlich sehen, ist das so.
Spannend ist die Diskussion natürlich auch, die dazu in Osteuropa geführt wird. Da gibt es ja einige Länder, die sehr viel stärker von russischem Gas abhängig sind, als wir das sind. Und wir haben natürlich auch in den letzten Jahren sehr dafür gekämpft, dass wir es nicht mehr sind. Aber zum Beispiel aus der Slowakei kam natürlich direkt Ankündigungen, dass man da ein Veto gegen einlegen wird, gegen diese Roadmap der EU. Da sieht man es als nicht so leicht an, sich von dem russischen Gas zu verabschieden. Also da wird es sicherlich auch noch auf EU-Ebene noch ein paar heiße Diskussionen geben. Wir wissen ja auch, dass die Beziehungen zu Russland in einigen Ländern Osteuropas nicht ganz so schlecht sind wie unsere und dass man da auch eher gewillt ist, weiterhin wirtschaftliche Beziehungen zu haben. Und mal schauen, wohin die Reise geht an der Stelle.
Ja, es sind ja vor allem immer noch 20% der Gasimporte in der EU knapp stammen aus russischen Quellen. Michaela, du hast gesagt, ein Teil soll eben ersetzt werden durch neue Lieferquellen. Da ist ja einerseits sind die USA dafür im Gespräch, auch andere Länder. Dann durch Einsparungen und natürlich soll ein Teil des heutigen Erdgasverbrauchs ja auch durch Wasserstoff ersetzt werden. Da gab es aber in dieser Woche mal wieder eine negative Nachricht eines großen Players im Gasmarkt, aber eben auch dann erwartet im Wasserstoffmarkt, nämlich der norwegische Konzern Statkraft, macht auch beim Thema Wasserstoff jetzt erstmal Schritte zurück statt Schritte nach vorne.
Ja, so ist es. Das war natürlich der nächste Knall im Wasserstoffmarkt. Wir haben schon mehrere Ankündigungen gesehen im Markt von Shell, BP und Equinor, dass sie einfach beim Wasserstoff auf die Bremse treten, auch weil sie an ihre Aktionäre denken. Jetzt haben wir Statkraft, die wirklich in Staatshand sind. Also es ist nochmal eine neue Qualität, würde ich mal sagen. Also auch bei Equinor ist der Staat drin, aber halt nicht nur mit Mehrheit. Bei Statkraft ist das jetzt anders. Aber auch die sagen, wir müssen jetzt schauen. Wir erleben eine große Unsicherheit im Markt. Wir müssen jetzt unsere Investments erstmal aussetzen. Betrifft grünen Wasserstoff, nicht blauen Wasserstoff. Das ist nochmal ganz wichtig zu wissen. Und gleichzeitig war damit auch verknüpft die Aussage, beim Wasserstoffhandel machen wir weiter, weil langfristig glauben wir an die Zukunft. Aber grüne Wasserstoffprojekte, also zur Produktion, Aufstellen großer Elektrolyseure, werden jetzt erstmal gestoppt, auf Hold gesetzt. Betrifft nicht nur, betrifft auch Deutschland, den norwegischen Heimatmarkt, aber auch andere Länder wie Schweden, Großbritannien, Niederlande, Italien. Das heißt, es ist ein Stopp, der von oben aus Oslo beschlossen ist, der jetzt alle trifft. Auch Deutschland, weil in Deutschland sind zwei Elektrolyseure geplant am Standort Emden. Eins war kurz vorm Baustart, das war so ein kleiner Pilot, 10 MW sollte da aufgestellt werden. Haben so, glaube ich, erste bauvorbearbeitende Maßnahmen sogar schon stattgefunden. Aber da ist jetzt nichts mehr. Also der Wasserstoff sollte in den regionalen Verkehr gehen. Da gibt es ja das Anreizsystem der THG-Quote. Ja, und da ist jetzt abzuwarten, was daraus wird. Zweites Projekt halt in Emden auch, noch viel größer, 200 MW. Da hätte jetzt die Investitionsentscheidung 2030 auch erst getroffen werden müssen. Natürlich ein Riesenprojekt, geht es um 40.000 Tonnen grüner Wasserstoff im Jahr, der auch ins Kernfletz hätte fließen sollen. Vielleicht fließt er noch, weil sie suchen Investoren tatsächlich. Und da muss man natürlich jetzt abwerten, wer zeigt da auf. Also wir haben noch mehrere große Unternehmen im Markt, die auch große Elektrolyseure aufbauen. RWE in Lingen, H2 Apex in Lubmin. Haben wir natürlich nachgefragt, und wie sieht's aus? Wollt ihr da den Finger heben? Wollt ihr Millionen investieren? Kam natürlich jetzt wenig überraschend die Antwort, kein Kommentar. Wird man sich also anschauen müssen, ob die Projekte in Emden tatsächlich zustande kommen. Für den Standort wäre es natürlich eine schlechte Botschaft, weil von den Bedingungen, es ist ein ehemaliges Gaskraftwerk am Standort, das heißt, die Strominfrastruktur ist da. Offshore-Energie ist in der Nähe, weil Küste ist ja auch nicht so weit weg. Und das Wasser ist halt auch vorhanden durch den Fluss, der da vor Ort läuft. Von daher muss man schauen, tut sich da noch was? Die Investorensuche ist gestartet. Viel mehr hat jetzt Statkraft auch in dem Gespräch, was ich geführt habe, noch nicht kundgetan. Ne? Es läuft, man wird sehen, was draus wird. Für den Markt selber ist es natürlich eine schlechte Botschaft, reiht sich ein in eine Reihe von schlechten Botschaften, zeigt ganz klar, auch Analysten sagen das, da muss ich jetzt was tun bei der grünen Wasserstoffproduktion. Die Rahmenbedingungen, die stimmen einfach nicht.
Ja, das ist auch eine große Herausforderung für die neue Bundesregierung. Die neue Bundeswirtschaftsministerium war ja auch die Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats. Also sie hat da durchaus Expertise, aber man merkt es, der Markt will und will nicht so richtig hochlaufen. Auch die EU-Kommission redet da natürlich mit über die Kriterien für die grüne Wasserstoffproduktion, wo momentan auch immer noch ziemlich große Steine im Weg liegen, um hier möglichst effizient und kostengünstig zu grüner Wasserstoffproduktion zu kommen. Wir hatten im vergangenen Jahr ja den Deutschlandchef von Statkraft, Stefan Jörg Göbel, und auch den für Wasserstoff zuständigen Manager Helge-Jürgen Beil bei uns zum Redaktionsbesuch. Die haben über ihre Projekte in Emden gesprochen, haben auch ganz klar gesagt, ja, es geht nicht ohne Fördermillionen. Da gab es aber auch schon aussichtsreiche Zusagen der EU-Kommission, aber eben auch die die Betriebskriterien, die sind ganz entscheidend. Und solange von der EU-Kommission sehr, sehr enge Kriterien für den grünen Strom, der benutzt werden darf, vorgegeben sind, sieht es schlecht aus mit einer kostengünstigen Wasserstoffproduktion.
Genau, das ist der große Vorwurf im Markt im Endeffekt. Für Elektrolyseure müssen neue erneuerbare Anlagen, also neue Windkraftanlagen oder neue Solaranlagen gebaut werden, um Elektroautos aufzutanken. Es gibt diese Vorgabe nicht. Da wird von einer großen Ungerechtigkeit gesprochen. Sehen nicht alle EU-Mitgliedstaaten so, muss man sehen. Wird halt ein dickes Brett, was in Brüssel zu bohren ist. Auch der ehemalige Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte da schon einen Brief in Richtung Brüssel geschickt, dass er inzwischen auch zur Einsicht gekommen hat, dass die Hürden vielleicht zu groß sind. Man wird sehen, wie das zustande kommt. Apropos Förderbemühungen, die du gerade erwähnt hast. Also für das Projekt tatsächlich gab es kürzlich im März sogar eine Förderzusage aus dem Innovationsfonds der EU, nicht über IPCEI, wie man das so kennt, weil an Emden halt nicht nur ein großer Elektrolyseur geplant war, sondern auch die Abwärme in eine große Großwärmepumpe fließen sollte. Und das war so, der Ansatz ist so innovativ, dass halt der Innovationsfonds da irgendwie Gelder hätte zuschießen wollen. 107 Millionen Euro sind zugesagt. Das heißt, jetzt wird man sehen müssen, gibt es einen Investor, der diese 107 Millionen Euro womöglich mitnehmen kann? Plus nochmal das eigene Geld, was natürlich obendrauf kommen muss. Wir wissen nicht, welche Summe tatsächlich am Ende des Tages benötigt wird. Auch dazu gab es keinen Kommentar.
Ich fand in dem Kontext ganz interessant, schöne Koinzidenz in dem Falle. Wir hatten fast zeitgleich mit der Entscheidung von Statkraft ein Interview im Energate Messenger mit Sebastian Pflüger von der VNG Handel und Vertrieb, also VNG-Tochter, die in Bad Lauchstädt ja einer der ganz der Pilotprojekte im Bereich der Wasserstofferzeugung mit verantworten, der Energiepark Bad Lauchstädt. Und wenn man sich das mal anguckt, das ist ein Paradebeispiel, wie so ein Wasserstoffcluster vor Ort entstehen kann. Perfekte Bedingungen, da wird ein großer Windpark gebaut, da gibt es Infrastruktur, um einen Elektrolyseur daneben zu stellen. Eine Pipeline verbindet das dann wiederum mit einer Totalraffinerie, die auch noch irgendwo in der Nähe ist. Ein paar Kilometer sind schon dazwischen. Aber ein perfekter Cluster für die gesamte Wertschöpfungskette Wasserstoff. Also besser kann es kaum laufen. Und selbst die sagen, die Kriterien der EU für diese Wasserstoffproduktion, also vor allem das Thema Gleichzeitigkeit, aber auch Zusätzlichkeit, die sind so anspruchsvoll, dass selbst wenn das Projekt im Prinzip perfekt vor einem liegt, es extrem schwierig ist, daraus ein Business Case zu machen. Und das muss uns echt zu denken geben, dass selbst wenn die Rahmenbedingungen optimal sind, sich alle Beteiligten schwer tun, Investitionsentscheidungen zu treffen, dann ist, glaube ich, dann läuft da was schief.
Ja, das ist also noch ein ganz, ganz, ganz dickes Brett, das zu bohren ist, damit der Wasserstoffhochlauf tatsächlich gelingt. Ich habe mich in letzter Zeit des Öfteren an ein Interview erinnert gefühlt, das ich mit einem US-LNG-Lobbyisten, mit Fred Hutchison, vor geraumer Zeit geführt habe. Und er sagte, der Wasserstoff-Hype in Deutschland und Europa, der wird noch zu sehr viel Frustration führen. Damals habe ich gedacht, ja, okay, da spricht natürlich ein LNG-Lobbyist. Das ist seine Hoffnung. Aber momentan ist die Realität relativ nah daran. Und ja, es gilt zu hoffen, dass das Pendel nochmal umschlägt. Vielleicht kann auch die neue Wirtschaftsministerin, die neue Bundesregierung dazu beitragen. Wir sind gespannt, wir bleiben dran, wir werden es weiterhin verfolgen über den Energate Messenger und natürlich auch hier im Podcast. Michaela Ruben, vielen lieben Dank für die heutige Folge. Es hat Spaß gemacht. Viele Themen und natürlich noch viel mehr Themen gibt es auf unseren Portalen des Energate Messengers für Deutschland, Österreich, Schweiz. Pickepacke voll, alle Themen im Energiemarkt sind dort immer zu finden. Ja, und dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Bis dahin eine gute Zeit. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.